Ich heiße jeden Einzelnen, der heute hier ist und auch jeden, der Livestream guckt oder im Nachhinein den Podcast anhört, ganz herzlich willkommen und wünsche euch gottesreichen Segen, dass er heute zu dir ganz persönlich spricht und wirklich heute zu dir eine neue Offenbarung schenkt. Wir sind heute, wie ihr hier seht, in einer Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt, auf dich kommt es an. Heute haben wir das Thema Josia, ein Vorbild für die Jugend. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht alle gehen, die nicht jugendlich sind. Das ist für alle das Thema, für alt und jung. Ja. So. Ich möchte heute aus 2. Könige 22 die Verse 1 bis 20 lesen und dann gehen wir da Stück für Stück durch. So, 2. Könige 22, 1 bis 20. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er herrschte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Jedida, die Tochter von Adaja aus Bozkat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammesvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im 18. Jahr seiner Regierungszeit schickte König Josia den Hofschreiber Schafan, den Sohn Asalias und Enkel Meschulams zum Haus des Herrn. Er trug ihm auf: Geh zum Hohenpriester Hilkia und lass dir das Geld aushändigen, das in das Haus des Herrn gebracht wurde und das die Priester am Tor vom Volk eingenommen haben. Dieses Geld gibt den Männern, die die Ausbesserung des Tempels beaufsichtigen. Sie sollen damit die Arbeiter bezahlen, die das Haus des Herrn wieder instand setzen. Sie werden Zimmerleute, Bauleute und Steinmetze anstellen müssen. Und sie sollen Holz und behauene Steine kaufen, die für den Tempel benötigt werden. Die Aufseher brauchen keine Rechenschaft über das Geld, das sie halten, abzulegen, denn sie sollen auf Treu und Glauben handeln. Der hohe Priester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schafan: Dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden. Er reichte es Schafan und dieser las es. Darauf eilte Schafan zum König und berichtete ihm: Deine Diener haben das im Tempel eingenommene Geld genommen und es den Aufsehern gegeben, die für das Haus des Herrn verantwortlich sind. Und der Schreiber Schafan fuhr fort: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Dann erteilte er dem Priester Hilkia Ahikam, dem Sohn Schafans, und Achbor, dem Sohn Michaias, dem Hofschreiber Schafan und Asaja, dem Diener des Königs, folgenden Befehl: Geht und befragt für mich und für das Volk und für ganz Juda, den Herrn, über die Worte, die in dem Buch geschrieben stehen, das gefunden wurde. Der Zorn des Herrn richtet sich gegen uns, weil unsere Vorfahren dem Wort dieses Buches nicht gefolgt sind und nicht getan haben, was darin für uns geschrieben steht. Da gingen der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schafan und Asaja in den neueren Bezirk, in den neueren zweiten Bezirk von Jerusalem, um die Prophetin Hulda zu befragen. Hulda war die Frau von Schalom, dem Sohn Tikwas und Enkel Haras, die des Aufsehers über die Kleiderkammer. Sie sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch geschickt hat: So spricht der Herr, ich werde über diese Stadt und ihre Einwohner all das Unheil bringen, das in dem Buch geschrieben steht, welches der König von Judäa gelesen hat. Denn sie haben sich von mir abgewandt und für andere Götter Weihrauch verbrannt. Sie haben mit ihnen Taten meiner Zorn erregt. Mein Zorn brennt über diese Stadt, er wird nicht gelöscht werden. Aber geht zum König von Juda, der euch gesandt hat, um den Herrn zu suchen, und sagt ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Du hast meine Botschaft soeben gehört. Dein Herz war berührt und du hast vor dem Herrn Buße getan. Als du hörtest, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe, dass nämlich dieser ganze Landstrich verflucht und öde dalegen wird, du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Ich will das vorhergesagte Unglück erst nach deinem Tod über diese Stadt kommen lassen und wenn du im Frieden gestorben und begraben bist. Du wirst das Unglück, das ich über diesen Ort bringe werde, nicht mehr sehen. Diese Botschaft überbrachten sie dem König. Amen. Soweit Gottes Wort. Längere Passage. Um das ein bisschen zu kürzen, werden wir uns nachher nur auf einen einzigen Vers und dann Stück für Stück durch die Passage gehen. Wir haben in den letzten Wochen bereits einige Predigten über Josia gehört. Wir hatten letztes Mal Otti, der darüber gepredigt hat, welche Rolle das Wort Gottes, die Schrift, die hier gefunden wurde, in der Erweckung, in Josias Leben, was für eine Rolle die hatte. Wir hatten auch Marius, der über die Faktoren der Erweckung in Josias Leben gepredigt hat. Und heute möchten wir uns, wie eben gesagt, auf Josia, ein Vorbild für die Jugend, konzentrieren. Aber es geht beide Seiten, das heißt nicht nur für die Jugend, sondern auch für die geistlich bereits erfahreneren Mitglieder. Dafür möchte ich jetzt, um das zu vereinfachen, auf den Vers 2 erstmal gehen. Da steht: Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammesvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Der erste Punkt, den ich heute habe, ist Josias frühe Frömmigkeit. Josia war 8 Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob ihr die meisten 8-Jährigen kennt. Die sind jetzt nicht gerade die Leute, die man wählen würde, um ein Land zu regieren. Ich möchte kurz ein bisschen, dass ihr seht, mit welchen Jahren, so ein bisschen Lebenslauf von Josia. Josia war 8 Jahre, da wurde er König. Mit 16 hat er angefangen, Gott richtig zu suchen. Mit 20 hat er angefangen, den Tempel zu reinigen. Und dann hat er ab da eine Begeisterung für den Tempel gehabt. Ab da hat es nicht mehr aufgehört. Und mit 26, das ist die Passage, die wir gerade gelesen haben, hat er eben diese Schrift gefunden. Und ab da an sehen wir, dass es nur noch bergauf geht mit Josia. Die Bibel nennt ihn in 2. Könige 23, Vers 25, den besten König. Ich möchte kurz lesen, da steht: weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben. Das ist doch was Schönes, oder? Also, ich wäre froh, wenn jemand über mich so eine Aussage sagen könnte. Und ich hoffe, dass am Ende unseres Lebens jeder von uns ähnliche Kommentare, natürlich jetzt nicht auf Gesetz von Mose bezogen, aber ähnliche Kommentare hören kann oder über ihn gesagt werden können. Und das zeigt, wer Josia wirklich war. Und jetzt ist die Frage: Was werden deine Mitmenschen über dich sagen? Wenn du eines Tages nicht mehr bist, werden sie genauso sagen können, vor und nach ihm schwer jemand Gleiches zu finden, vor und nach ihm jemand zu finden, der mit der Hingabe Gott gedient hat, der mit der Hingabe mit aller Kraft probiert hat, Gott zu dienen? Können es deine Mitmenschen über dich sagen? Ist es die Beschreibung für dich? Interessant, die Frage lasse ich mal offen. Ich möchte mich kurz darauf konzentrieren, und zwar: Josia war 8 Jahre alt. Die ersten Jahre wird Josia nicht selber regiert haben, weil auch damals hat man nicht Kinder einen Thron gegeben und gesagt, mach mal. Das heißt, die ersten Jahre seiner Regierung waren definitiv von den Beratern und ja, von den königlichen Ratgebern mitbestimmt. Das heißt, wenn wir jetzt aber die ganze Geschichte angucken, sehen wir, dass auch schon die Zeit gesegnete Jahre waren, dass auch die Zeit schon die richtige Richtung waren. Was heißt, am Anfang seiner Zeit, vor allem am Anfang, war Josia umgeben von guten Menschen, von Leuten, auf deren Ratschlag man hören konnte. Und hier sehen wir, dass plötzlich das Thema nicht nur für die Jugend interessant ist. Weil auch wenn Josia jung war, seine Ratgeber waren es sehr vermutlich nicht. Und hier ist halt in der Gemeinde das Wichtige, wenn wir es jetzt auf die heutige Zeit beziehen: Wir haben geistlich jüngere und geistlich erfahrene Mitglieder. Und wir brauchen beides. Weil hier ist der Ruf an jeden Einzelnen, der sich als geistlich älteres Mitglied sieht, reif genug zu werden und wirklich Ratschläge auch zu geben an jüngere Mitglieder, wirklich hier die anderen bei der Hand zu nehmen und wirklich, was man schon selber gelernt hat, erfahren hat, weiterzugeben und auch wirklich hier vor Fehlern und vor, ja, Problemen zu schützen. Dann sehen wir, dass Josia Gott suchte im jungen Alter. Und hier sehen wir Epochen von Josia. Wir sehen zum einen, dass er ganz jung war und schon im jungen Alter ganz motiviert war, Gott zu finden. Er war ganz motiviert und er ist nicht nur am Anfang motiviert gewesen, sondern er ist dran geblieben. Er ist dran geblieben und dann nicht nur dran geblieben, sondern sein Hunger nach Gott, immer noch der Hunger, was zu verändern im Volk, der ist gewachsen. Und ich finde, diese Entwicklung von Josia, von der können wir uns was abschauen. Weil wenn wir angucken, die allermeisten sind am Anfang richtig motiviert. Die Jugendlichen würden sagen, die sind pumped. Und hier ist das Ding: Viele flachen dann wieder ab. Aber jetzt die Frage: Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist dein geistliches Leben abgeflacht? Oder sind wir stärker geworden? Sind wir stabiler geworden? Weil wir brauchen beides. Wir brauchen erfahrene Mitglieder und wir brauchen motivierte junge Mitglieder. Weil oftmals sieht man in Gemeinden, dass die Jugenden irgendwie immer motiviert sind, irgendwas zu machen. Die ziehen gerne nach vorne und die älteren Mitglieder, die müssen das Gleichgewicht mit reinbringen. Die müssen gucken, dass man nicht ausartet, dass man nicht in irgendeine Richtung vom Pferd fällt. Und hier sehen wir, dass die geistliche Reife diese einhergeht mit Verantwortung. Und diese Verantwortung liegt in der Regel bei den geistlich Älteren. Und das sehen wir auch in dieser Schrift, wenn Josia dieses Wort Gottes liest. Die erste Reaktion ist nicht zu sagen, ach, ich bin der König, ich mache jetzt das und das und das. Das Erste, was er macht, ist, er ruft seine Berater und er fragt sie nach Rat. Und dann schickt er sie zu der Prophetin, um auch zu gucken, was sagt Gott dazu? Was möchte Gott, dass wir tun? Was ist Gottes Reaktion? Und jetzt ist die Frage, was machen wir in unserem Leben, wenn Probleme aufkommen? Wenn wir unsicher sind, was jetzt als nächster Schritt dran ist? Und ich finde es eine ganz gesunde Mentalität, zu fragen, wir haben genug Geschwister untereinander, wir haben genug Brüder und Schwestern, die wir fragen können, die dieselben Erfahrungen schon gemacht haben. Und ja. Und dann sehen wir als nächsten Punkt, er reinigt den Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes im Neuen Testament und wir sehen, dass Josia wirklich diese Freude am Tempel hat. Wir sehen durch die ganze Schrift hindurch, dass Josia immer sich auf diesen Tempel konzentriert, er sich wirklich reinkniet, den Tempel auf Vordermann wieder zu bringen, diesen wieder zu pflegen. Der Tempel war runtergekommen, davor war Manasse und ähnliche Könige an der Macht und die hatten den Tempel nicht nur nicht gepflegt, sondern echt verkommen lassen. Und das heißt, mit 20 hat angefangen, den aufzuräumen und erst mit 26 haben die Renovierungen angefangen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die haben 6 Jahre den Tempel aufgeräumt. Der Tempel war in keinem guten Zustand. Und was ich ganz interessant fand, wenn man das anguckt, was der Auftrag ist, den Josia gibt. Er sagt nicht, renoviert den mal kurz oder repariert den mal nach dem heutigen Stand, sondern er sagt denen, macht es genau wie damals. Er sagt den Zimmerleuten, Bauleuten und Steinmetzen genau, dass sie behauene Steine benutzen, also dieselben Arten von Steinen und Holz benutzen sollen, wie es im Alten Testament bei Mose oder bei Salomo gesagt wurde, wie es gemacht werden sollte. Genau auf dieselbe Art. Und dann auch, dass sie nicht Rechenschaft ablegen müssen, sondern dass das Haus Gottes auf Treu und Glauben gebaut werden muss. Und ich finde es ganz interessant, dass er zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem Ursprung geht und guckt wirklich, wie das Ganze im damaligen, der Schrift, die er gerade gelesen hatte, wie es da war, dass der Tempel gebaut werden musste, weil genau dieselben Regeln hat er ihm gegeben hier. Und hier sehen wir auch, dass er das wirklich mit Herz macht. Und hier ist auch der Aufruf an uns heute, wenn wir doch der Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn, sagt 1. Korinther 6, Vers 19, dass wir wirklich auch diesen Tempel regelmäßig reinigen, dass wir uns immer wieder nach innen kehren und gucken, was ist in uns, was hinausgehört, was nicht mehr hineingehört, wo sind wir vielleicht vernachlässigt, wo die vorigen Könige Sachen in den Tempel gelassen haben, Sachen nicht, die haben das Passafest ausgesetzt. Wo haben wir Sachen, die wir Gott machen, Dienste, die wir Gott geben wollen, aufgehört zu tun? Wo haben wir Sachen mit falscher Einstellung gemacht? Und dass wir so quasi auf den inneren Tempel gucken und regelmäßig einfach alles rauskehren, was da nicht reingehört. Und dann möchte ich noch den nächsten Punkt angucken. Gott gibt mir immer mehr, wenn Josia mehr sucht. Wir sehen, dass Josia mit der Zeit nicht aufhört, nach mehr zu fragen. Wenn wir die Geschichte angucken, sehen wir, dass am Josia am Anfang ein bisschen Interesse hat und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und je mehr Josia nach dem Wort Gottes sucht, je mehr er probiert, das Ganze im Land umzusetzen, desto mehr Offenbarungen gibt der Herr. Desto mehr spricht er durch Propheten. Das sehen wir in der ganzen Geschichte, dass es immer weiter und weiter ist. Und es ist auch heute noch so. Wenn wir nach mehr fragen, wenn wir gucken, Gott noch besser und besser kennenzulernen, dann sehen wir das genauso auch in unserem Leben. Und wir sehen hier, dass Josia genau da, wo er sucht, das empfängt. Es wäre auch sinnlos gewesen, wenn Gott die Offenbarung bei einem König gegeben hätte, der nicht gefragt hätte. Und das ist eine Sache, die sehen wir oft in unserem Alltag. Wenn wir fragen, dann kriegen wir. Wenn wir fragen, Gott will geben. Ich bin mir sicher, Gott hat eine Handvoll Sachen, die er uns jederzeit gerne geben würde. Wir fragen nur nicht danach. Ja. Und hier können wir uns eigentlich auch ein bisschen so widerspiegeln, was haben wir schon alles von Gott bekommen. Weil oftmals glaube ich, das steht jetzt nicht im Text, aber Ich glaube, oftmals bleibt auch ein bisschen so die Dankbarkeit und der Lob ein bisschen auf der Strecke liegen. Ich glaube, oftmals bleibt es auf der Strecke liegen, dass wir einfach mal stehen bleiben und zurückgucken, was hat Gott schon alles in meinem Leben getan? Gott dafür danken dann. Und dann sehen wir, dass Josia die Tat ergreift. Ich finde es ganz schön, weil oftmals sehen wir, dass Leute etwas sagen und dann etwas anderes machen. Josia tut von Anfang an, seit jungem Alter, tut er mit den Worten Gott verherrlichen. Er tut seit Anfang an wirklich Gott hinterher jagen und ihn wirklich probieren, besser kennenzulernen. Aber, und das ist das Schöne, im Vergleich zu den allermeisten Königen, sagt er nicht nur, dass er Gott mag, sondern er zeigt es wirklich in seinen Taten. Seine Taten zeigen genau das, dass er das Land reinigt, dass er den Tempel reinigt, dass er wirklich alles daran tut. Und dann sehen wir auch, dass wenn er sieht, was über sein Volk kommt, dass er ein Herz hat. Die Bibel benutzt das Wort Hingabe dafür. Er zerreißt seine Kleider, weil er traurig ist. Er tut Buße. Er kehrt um. Er sagt, Herr, vergib dem Volk. Und er tut dann auch später, das steht nicht mehr in unserer Passage, das kommt erst danach, dann tut er auch das Passafest wieder einführen. Und ich möchte jetzt zum zweiten Punkt, und zwar Verantwortung für geistliches Erbe. Dafür möchte ich den zweiten Vers nochmal lesen. Da steht, Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammesvater David. Er ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammesvaters David. Ich finde es einen interessanten Vers, weil es steht hier nicht, er macht ein paar Sachen ähnlich wie David, sondern er steht in allem, folgte er David. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir die zwei Bücher Könige durchlesen, dann sehen wir, dass die Könige, da sind Dutzende von denen, immer bewertet werden nach drei Kriterien. Die werden immer gesagt, die haben Götzendienst zugelassen oder sie haben ihn verbannt. Dann steht da auch immer drin, dass sie sich an Gottes Wort gehalten haben oder eben nicht. Und dann das dritte war, dass sie sich an David gehalten haben oder eben nicht. Dass sie quasi dem Ruf oder der Sohnschaft Davids gerecht geworden sind. Und ich finde es ganz interessant, weil David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und wie wir vorher gelesen haben, die Bibel sagt, dass Josia der beste König vor und nach Josia war. Also dass vor und nach ihm kein besserer kam, der mit der Hingabe Gott gesucht hat. Ich finde es so eine schöne Aussage. Stellt euch vor, die Bibel sagt über diesen Mann, er ist derjenige, der König, der die beste Hingabe hatte nach Gott, zu Gott. Der hat Gott am meisten gesucht von allen Königen. Wie sehr wünschen wir, dass das über uns gesagt werden kann? Wünschen wir uns das? Und ich hoffe, ja. Und jetzt ist meine Frage, wie sehr könnten unsere Mitmenschen dasselbe über uns sagen? Könnten sie sagen, dass wir in allem probieren, Jesus nachzufolgen? Dass wir in allem probieren, so zu sein wie Jesus? Weil Josia hatte offensichtlich Jesus nicht als Vorbild, er hatte David, weil Jesus ja noch nicht da war. Aber so, ja, wir haben Jesus. Und jetzt ist die Frage, wie sehr können unsere Mitmenschen sagen, dass wir probieren in allem, nicht in ein paar Bereichen, hier, du hast Liebe wie Jesus, sondern in allem, was wir tun, folgen wir Jesus nach. Und dann sehen wir, dass Josia die Fehler von der vorigen Generation erkennt und auch was dagegen tut. Er sieht, dass sie falsch gehandelt haben und er bereut es. Er will was ändern und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass er was ändert in dem Land. Und jetzt ist die Frage, sind wir mündig genug? Sind wir als Christen weit genug, dass wir sehen können, wo vorige Generationen vielleicht Sachen in die Gemeinde reingebracht haben oder in der Kultur haben, wo vielleicht nicht ganz angebracht ist? Sind wir vielleicht reif genug, dazu sehen, dass da, wo wir sind, in der Schule, in der Arbeit, im Studium, wo auch immer wir gerade sind, dass da Sachen sind, die einfach nicht in unser Leben gehören? Und dann ist die zweite Frage, rennen wir weg vor der Verantwortung oder übernehmen wir sie oder tragen wir sie? Weil wir sehen, dass Josia nicht sagt, ach, meine Eltern haben das und das gemacht, das hat nichts mit mir zu tun. Sondern wir sehen, dass er sagt, er tut seine Kleider zerreißen. Er sagt, meine Eltern haben gesündigt, meine Vorfahren haben gesündigt. Wir tragen dafür die Verantwortung. Und dann sehen wir, dass Gott ihm wirklich diese Lösung, oder Gott ihm wirklich zeigt, was das Problem ist. Und er die Lösung am richtigen Ort sucht. Er sucht bei Gott. Und Ich habe hier mal ein ganz interessantes Zitat gelesen. Das heißt, wenn Gott dir ein Problem aufzeigt, dann ist es oftmals, bist du oftmals ein Teil der Lösung, die Gott vorhat. Das ist was ganz Interessantes, weil ich glaube oftmals in der Gemeinde, wenn du ein Problem siehst und das Gefühl hast, niemand anders sieht es, könnte es eventuell sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, an diesem Problem zu arbeiten. Aber das mal nur kurz am Rande. Und wir sehen hier, dass Josia wirklich Buße tut. Er probiert wirklich ganz persönlich Buße zu tun und für die Sünde, die getan wurde, gerade zu stehen. Er sagt, Gott, vergib bitte. Und hier sind wir bei unserem Thema, es kommt auf dich an. Es geht hier nicht, das Volk muss dafür Strafe finden, das Volk ist schuld, das muss dafür, das ist nicht okay. Sondern er hat gesagt, ich möchte im Gebet dafür einstehen. Ich möchte dafür beten, dass ich und meine Nation gerettet werden. Und ich glaube, dass jeder einzelne Christ dazu berufen ist, ganz persönlich das Reich Gottes, jeden einzelnen Mitmenschen auf dem Herzen zu tragen. Gott hat in dein Leben eine Nation, wir haben Deutschland zum Beispiel. Wenn Deutschland derzeit ohne Gott ist, dann liegt da kein Segen drauf. Sehen wir zum Beispiel hier, Josia sieht, sein Volk ist ohne Gott. Da ist nicht nur kein Segen drauf, sondern in der Bibelstelle ist eine Prophezeiung für Strafe. Und wir haben jetzt auch sollten auf dem Herzen haben, so wie Josia auf dem Herzen hat, für unser Volk zu beten, für Deutschland zu beten. Wir werden auch nachher, wenn wir Gebetszeit haben, auch für Deutschland ein bisschen beten. Nicht ein bisschen, wir werden für Deutschland beten und uns dafür Zeit nehmen. Aber dazu nachher. Dann sehen wir, dass Josia probiert aufzuräumen. Er sieht, dass seine Vorfahren den Tempel nicht gepflegt haben, der ist richtig runtergekommen, kaputt, müsste renoviert werden. Und man könnte ja denken, ja, hat nicht geklappt, so, es ist rum. Aber wir leben in der Gnadenzeit und das hat auch Josia damals schon. Es ist nie zu spät aufzuräumen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber es ist jetzt an der Zeit und morgen ist die größte Lüge, die der Teufel für dich hat. Heute ist die Zeit. Und, aber das ist auch wieder nur am Rande. Jetzt. Er fragt nach dem Rat anderer und hört auf die Worte anderer. Ich glaube, das ist oftmals eine große Schwäche von Menschen im Generellen. Und zwar die eigene Meinung zu sehen, dass sie limitiert ist und auch auf andere Leute zuzugehen, nach Rat zu fragen und dann auch auf den Rat zu hören. Weil ich glaube oftmals, vor allem wenn wir Christen schon länger dabei sind, kann es vorkommen, dass man an der einen oder anderen Stelle davon ausgeht, dass man richtig liegt. An der einen oder anderen Stelle davon ausgeht, ich bin schon so lange dabei, dann wird es schon stimmen, was ich mache. Aber hier ist auch diese Offenheit gefragt. Wir sehen, Josia ist hier mittlerweile seit mehr als 10 Jahren dabei, Gott zu suchen. Es ist nicht, dass er jetzt gerade neu bei Gott ist, gerade neu Gott sucht und voll radikal hinterher ist, sondern er probiert seit über 10 Jahren, seit 11 Jahren, um genau zu sein, wirklich in dieser Passage Gott zu suchen, ihn besser zu erkennen, den Tempel aufzubauen und so. Und in dieser Situation ist er immer noch an der Stelle, wo er sagt, ich weiß es nicht, ich möchte nach Rat fragen. Ich möchte offen bleiben, dass meine Meinung limitiert ist und vielleicht Geschwister nach mehr Erfahrung fragen. Geschwister danach fragen, ob sie von Gott ein Wort haben. Und hier die Aufforderung, einfach offen zu bleiben, weil Gott hat uns aus einem bestimmten Grund uns alle in Gemeinden zusammengefügt, sodass wir einander fragen können, einander unterstützen können, einander wirklich fördern können im Glauben. Amen. Und aber hier, jetzt ist es, hier ist auch ein Ruf an die ältere Generation, an die Generation, die sich als geistlich erfahrener sieht. Und zwar, wir brauchen auch die erfahrenen Leute. Wir brauchen Leute, und ich glaube, jeder Einzelne ist dazu berufen, biblisch, oder ich weiß, jeder Einzelne ist dazu berufen, ein vollwertiger Christ zu werden. Nicht ein Christ, der Milch braucht, sondern der schon stärkere Sachen vertragen kann. Und hier ist die Sache, jeder Einzelne von uns sollte probieren zu wachsen. Wenn nach 10, 20 Jahren Christentum wir selber noch nicht an der Situation sind, wo wir andere vielleicht an der Hand nehmen können, anderen vielleicht Ratschlag geben können, sollte uns das eventuell zum Denken nach oder zum Denken geben. Ja. Das Alter sollte halt eigentlich nicht wirklich relevant sein. oder ein Problem sein in der Kommunikation. Ich finde, das sollte eher ein Plus sein für die Gemeinde, weil wir haben die erfahrenen Mitglieder und die Gemeinde, das sehen wir auch in dem Volk hier, Josia sieht das nicht als Hindernis. Josia ist damit aufgewachsen, Rat zu bekommen. Seit er 8 ist, hat er jeden Tag, vermutlich als König, Ratschlag von Älteren bekommen. Er wurde an der Hand genommen und ihm wurde wirklich bei der Regierung des Landes geholfen. Und ich glaube, oftmals ist es etwas, was wir in Gemeinden verlernt haben, weil ja, die Jugend möchte oftmals freier sein als die ältere Generation. Sie möchte oftmals mehr autonom sein. Sie möchte eigenständiger sein. Sie möchten mehr Aktionen erleben. Aber trotzdem ist die geistliche Sicherheit, die geistliche Stabilität und das geistliche Gleichgewicht meistens eher bei den Älteren oder geistlich Älteren verlegt. Oder, ja. Daher sind wir auf beide Generationen angewiesen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Reaktionen darauf. Ich möchte hier drei Reaktionen angucken. Zum einen die Reaktion Josias, dann die Reaktion Gottes und dann unsere Reaktion. Die erste Reaktion ist Josias Reaktion. Josias Reaktion, als er dieses Wort Gottes liest, wo drin steht, dass sein Volk bestraft werden soll, wenn es sündigt, und er sieht ja, dass es gesündigt hat, er weint. Er kniet sich hin, er weint, er schreit zu Gott, er betet für sich und seine Nation um Vergebung. Und ich finde es eine wunderschöne Reaktion, dass er einfach sagt, ich möchte nicht nur für mich beten, sondern ich möchte für meine Nation einstehen. Ich möchte für die Leute, die noch nicht Buße tun, einstehen. Und hier, ich möchte kurz Vers 19 lesen, da steht, dein Herz war berührt und du hast vor dem Herrn Buße getan, als du hörtest, was ich über diese Stadt und ihre Einwohner gesagt habe. Dass nämlich dieser ganze Landstrich verflucht und öde daliegen wird. Du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint. Josia bricht das Herz. In dem Moment, wo er hört, dass sein Volk, seine Stadt zu einer Öde werden soll, ihm bricht das Herz. Und dann sehen wir im Gegensatz zu dem Gottes Reaktion. Gottes Reaktion, lesen wir in dem Vers weiter, du hast deine Kleider zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Ich will das vorausgesagte Unglück erst nach deinem Tod über diese Stadt kommen lassen, wenn du im Frieden gestorben bist und begraben bist. Du wirst das Unglück über diesen Ort, das ich über diesen Ort bringe, nicht sehen. Und Gottes Reaktion darauf ist, weil Josia ein Herz dafür hatte, haben seine Mitmenschen Gottes Segen und Bewahrung empfangen. Seine Generation hat diese Strafe nicht mehr gesehen. Und ich finde es ein wunderschönes Bild, weil das sagt, wenn wir wirklich mit Hingabe Gott suchen, wenn wir für unsere Nation einstehen, dann sind wir ein Segen, ein bewahrender Segen für unsere Mitmenschen. Und hier ist die Frage, haben deine Mitmenschen Anteil am Segen? Weil seit Abraham sehen wir das in der kompletten Bibel. Wir sind nicht berufen, um gesegnet zu sein. Wir sind berufen, um gesegnet zu sein, um zu segnen. Bei uns hört der Segen nicht auf. Wir kriegen den Segen geschenkt und eigentlich sollten wir gefüllt werden von diesem Segen und dann überfließen und diesen Segen in die Welt strömen lassen. Da, wo wir hingehen, sollten wir Licht verbreiten. Da, wo wir hingehen, sollten wir Segen verbreiten. Da, wo wir hingehen, sollten unsere Mitmenschen Gottes Liebe, Gottes Nähe erfahren. Und hier ist die Frage, inwiefern sehen deine Mitmenschen diesen bewahrenden Schutz, diesen Segen? Wegen Josia steht hier drin, weil du geweint hast und weil du deine Kleider zerrissen hast. Ich finde es interessant, weil wir sehen, dass die Strafe vorher liegt über ganz Jerusalem und Gott schiebt das Ganze auf, nicht wegen Jerusalem, sondern wegen Josia, wegen seiner Reaktion. Und was wir daraus herauslesen können, ist, wenn wir mit ganzem Herzen vor Gott für etwas einstehen, dann hat er genauso ein Herz dafür wie wir. Wenn wir wirklich sagen, mit ganzem Herzen möchte ich Gott bitten, etwas zu tun, dann möchte Gott etwas tun. Wie ich vorher gesagt habe, Gott hat eine ganze Hand voll Geschenke, die nur darauf warten, gefragt zu werden. Und dann die dritte Reaktion ist unsere Reaktion. Was ist unsere Reaktion, wenn wir die Welt anschauen und die Bibel lesen? Als Josia die Schrift Gottes gelesen hat und gesehen hat, was für heißen wird, wenn man nicht Gott folgt, war sein Herz gebrochen, weil er wusste, meine ganze Stadt ist verloren. Wenn wir jetzt in der Welt umhergucken und sehen, wie die Welt in dem derzeitigen Stand ist und die Bibel lesen, sehen wir auch, dass ein Großteil der Welt einfach verloren ist. Und hier ist die Frage, was ist unsere Reaktion, wenn wir die Welt anschauen und die Bibel lesen? Tun wir Buße? Tun wir für unsere Mitmenschen einstehen im Gebet? Oder sagen wir, ja, nach mir die Sintflut? Ich bin gerettet so. Nein, ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass die Liebe mit Liebe für andere einhergeht. Wenn wir die Liebe von Jesus wirklich verstanden haben, dann haben wir auch für unsere Mitmenschen Liebe. Dann sehen wir, dass, dann haben wir genauso ein Herz wie Gott für uns, haben wir dann ein Herz für unsere Mitmenschen. Wir können da nicht sagen, ach, mein Mitmenschen geht verloren, das ist okay. Können wir nicht. Sondern wenn wir für Gott brennen, wenn wir Gottes Erweckung in unserem Leben erfahren haben, wenn wir wirklich Gott täglich erleben, dann können wir nicht gleichgültig sein gegenüber unseren Mitmenschen. Dann können wir nicht in Frieden sie verloren gehen lassen. Dann müssen wir wirklich alles daran legen, die Leute für Gott zu gewinnen. Und hier ist die Frage, was tun wir dafür? Was sind wir dafür bereit zu tun? Sind wir dafür bereit, wie Josia im Gebet dafür einzustehen und wirklich unser Herz vor Gott auszuschütten? Ja. Und ich möchte jetzt noch kurz zu meinem letzten Punkt kommen. Der ist, ja. Und zwar, was können Jung und Alt von Josia lernen? Die Jugendlichen, ich glaube, für den gibt es einige Punkte, weil Josia halt jung war. Da sehen wir zum Beispiel, dass Gott Treue, dass das Treue zu Gott und zu seinem Wort belohnt wird. Wir sehen, dass jeder, der geistliche Verantwortung trägt, dass jeder Christ geistliche Verantwortung trägt. Dass was in der Gemeinde jetzt vor dir da war, das ist nicht die Aufgabe von denen, die davor da waren, sondern jetzt auch von dir, wenn du in der Gemeinde bist. Wenn du etwas siehst, wofür du am Anfang nicht verantwortlich warst, in dem Moment, wo du siehst, glaube ich, dass du teilweise mit verantwortlich bist. Ja? Dann sehen wir, dass Mut mit Wort und Tat, Gott zu verherrlichen, immer gesegnet wird. Dann sehen wir, was die Älteren lernen können, die geistlich Erfahreneren. Ich glaube, dass jeder einzelne geistlich Ältere berufen ist, positives Erbe zu hinterlassen. Weil wenn die ganze Situation anders gewesen wäre, wenn jetzt Josia nach einem anderen Josia gekommen wäre, dann hätte diese Generation so einen Segen empfangen können, weil bereits alles in einem guten Zustand war. Und ich glaube, dass in dieser Situation sind wir als Christen. Wir sind in der Lage, ein besseres Erbe zu hinterlassen, als wir vorgefunden haben. Geistliches Erbe zumindest. Und ich möchte, dass jeder Einzelne es wirklich probiert, sich zu fragen, wo kann ich eine geistlich positive Veränderung hinterlassen? Und auch noch eine Sache ist, den Jungen Ratschlag geben. Den geistlich Jüngeren Ratschlag geben, proaktiv. Nicht, wenn Probleme aufgetaucht sind, zu sagen, hättest du besser machen können, sondern proaktiv. Wirklich, hey, pass auf, wenn du das und das weiter so machst, dann wird das und das passieren. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, und zwar als Vorbilder vorangehen. Zu einer Person werden, die man sich als Vorbild nehmen kann. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, könnte man dich als Vorbild nehmen, geistlich betrachtet?
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.